Herzlich willkommen zu Weekly, dem Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review. Darin wollen wir jede Woche Nachrichten aus Technik und Wissenschaft einordnen, um einfach besser zu verstehen, was hinter der Nachricht steckt. Und jetzt geht es los mit Weekly.
Hi zusammen, mein Name ist Jenny Lippies, ich bin Online-Redakteurin beim Magazin MIT Technology Review. Ich bin wie immer nicht alleine hier, sondern heute sind mit mir hier Andrea und Wolfgang. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo Jenny.
Es gibt diese Woche wieder zwei News, die wir näher besprechen wollen. Zunächst geht es um weiche Materialien, die plötzlich an Metallen und Graphit kleben bleiben. Mit welchem Trick das funktioniert, erklärt gleich Andrea. In unserem zweiten Thema geht es um eine virtuell erzeugte Fliege, die sogar fliegen kann. Wie uns das weiterbringt, erklärt Wolfgang. Der Tipp der Woche ist die Serie Three Body Problem, die gerade auf Netflix zu sehen ist. Wir liefern euch ein paar Hintergründe, ohne zu spoilern. Starten wir zuerst mit einer Meldung, die du recherchiert hast, Andrea. Mhm. Dabei geht es um ein Phänomen, bei dem weiche Materialien ganz plötzlich an festen Oberflächen haften und das dauerhaft. Und das Praktische, die klebenden Objekte konnten auch einfach wieder abgelöst werden. So einen Effekt habe ich mir ehrlich gesagt auch neulich gewünscht oder bei meinem letzten Umzug, als ich da Klebestreifen von der Wand gelöst habe und dann immer ein Stück Tapete mit abkam und du konntest dann genau nachverfolgen, wo meine Fotos hingen. Andrea, erzähl doch mal, ob mir diese Entdeckung mit dem neuen Klebephänomen beim nächsten Fotos anbringen auch helfen kann.
Ich vermute mal nicht, denn die Voraussetzung für diesen Effekt ist, dass du ein festes, leitfähiges Material brauchst, elektrisch leitfähiges Material brauchst und ein elektrisch leitfähiges Gel oder eben ein Stück Gewebe, das den Strom leitet. Ja, also insofern denke ich, so für Tapetenkleber wird es nicht funktionieren.
Naja gut, ist vielleicht nicht so schlimm. Aber mit was haben die Forscher das denn jetzt probiert?
Genau, also die hatten auf die festen Flächen waren halt Metallplatten oder Graphitplatten, was ja auch den elektrischen Strom leitet. Und auf der anderen Seite hatten sie zwischen zwei solchen Platten hatten sie dann immer ein Gel platziert oder eben auch, sie haben auch relativ viel mit Lebensmitteln experimentiert und Banane und Beeren und Tomaten und verschiedene Fleischsorten wurden da auch zwischengepackt und dann haben sie eine Spannung angelegt und festgestellt, dass bei einigen Kombinationen zumindest, wenn sie die Spannung wieder gestoppt haben, dass das Gewebe oder das Gel eben kleben blieb. Und zwar ganz ordentlich. Also wenn sie zum Beispiel so ein Gel da kleben hatten, wenn sie das versucht haben abzumachen, dann ist das Gel eigentlich gerissen. Mhm. Und in der Veröffentlichung stand 150 Kilopascal wäre die Kraft, die man bräuchte, um das zu lösen. Und Wolfgang hat schon gestern gesagt, das wäre nicht wenig.
Alles klar.
Okay. Und genau, also das scheint so zu funktionieren.
Also die haben die zuerst das Gel oder das Objekt sozusagen angelegt an das Metall und dann die elektrische Spannung.
Genau, zwischen zwei so eine Platten und dann wird eine Spannung angelegt und dann bleibt es kleben. Und wenn man jetzt quasi das wieder umkehren will, dann legt man die umgekehrte Spannung an, dann löst es sich. Vorausgesetzt, dieses Gel oder das Gewebe bleibt nur an einem der beiden Platten hängen, weil es gab auch Banane, Kartoffel, Zwiebel und Gelatine, ein Gelatine-Gel, das zwischen beiden Elektronen festklebt, dann kann man damit natürlich nichts ausrichten.
Und wie lange musste man diese Spannung da anlegen? Also wenn du da zwei Stunden stehst und dann klebt es endlich, ist das ein bisschen anstrengend, oder?
Ja, das kommt so ein bisschen drauf an, auch wie groß der Gelkörper dazwischen wohl ist, aber sie hatten so einen, ich glaube 3 Zentimeter hoch war der und oder ein paar Zentimeter hoch und 5 Volt haben sie angelegt, 3 Minuten und dann hat das geklebt.
Witzig, wie kommt man auf sowas?
Ja, also eigentlich, also sie schreiben selber in ihrer Studie, die schreiben sie selber, dass eigentlich seltsam ist, dass so ein einfaches Phänomen noch nicht so aufgefallen ist, aber sie sagen dann, das hätte halt wahrscheinlich einfach noch niemand systematisch untersucht und dass gerade diese Gruppe das aber systematisch untersucht, ist eigentlich jetzt nicht so ein Zufall, weil die schon auch mit verschiedenen Hydrogelen experimentiert haben, die verschiedene elektrische Eigenschaften hatten und die sie quasi auch mit einem elektrischen Impuls so zusammenkleben konnten, dass das vielleicht sogar irgendwie zur Wundheilung genutzt werden könnte, weil man eben so ein Gel auch auf dem Gewebe über eine elektrische Einwirkung sozusagen festkleben kann.
Achso, dann brauchst du quasi kein Pflaster nochmal extra oder vielleicht schon so als Verband sozusagen, ja, aber das hält dann erstmal.
Zumal man eben halt diese Hydrogele ja auch ganz gute Eigenschaften für die Wundheilung grundsätzlich haben.
Und das wäre dann auch so ein Anwendungsfall oder ein praktischer Nutzen dieses Phänomens.
Also da können die sich ja sehr viel vorstellen. Die experimentieren da auch mit sehr viel. Also sie haben einmal so einen elektronischen Greifer gemacht, wo sie da eben dieses Gel, so eine Gelprobe gegriffen hat und dann eben wieder losgelassen hat beim Umpolen. Und sie haben so ein Soft-Robotics-System gebaut mit so Gel-Säulen und Platten, die sich dann eben zusammengezogen haben. Oder dann haben sie noch eine Batterie gebaut aus zwei verschiedenen Gelen mit zwei verschiedenen Metallen, die auch mal so ein bisschen durchgemessen. Also sie können sich da viel vorstellen. Sie glauben aber, dass das größte Potenzial wahrscheinlich bei Implantaten liegt, weil man da ja eben auch ein wasserreiches Gewebe an ein Metall Implantat zum Beispiel dann besser verankern könnte.
Okay, und an was arbeiten Sie jetzt weiter oder wie sieht die weitere Forschung da bei denen aus?
Also Sie sagen, Sie versuchen eigentlich in allen Anwendungsbereichen da ein bisschen weiter zu gucken, denn auch der Effekt ist auch noch überhaupt nicht verstanden, warum auch nicht nur die Gewebe sehr unterschiedlich reagieren, sondern auch das geht auch nicht mit allen Metallen und so. Und ich denke, da gibt es noch einiges zu erforschen.
Noch weiter systematisch forschen, warum irgendwas klebt oder nicht.
Ja, genau.
Super, vielen Dank. Den Text von Andrea könnt ihr auch online auf unserer Website nochmal nachlesen. Und da sieht man auch so ein Foto aus dem Paper, haben wir das von so klebenden Stücken. Und das sieht eigentlich ganz lustig aus mit so einem kleinen Fleischstück und einer Tomate. Die erkennt man nicht ganz so gut. Aber da sieht man auch, wie groß oder wie klein die erstmal sind und wie das dann aussieht. Ja, vielen Dank, Andrea.
Gerne.
Jetzt lasst uns mal über Fliegen reden, also die Insekten. Und wenn die Firma Google DeepMind da im Spiel ist, reden wir hier nicht über echte Fliegen, sondern über virtuelle. Denn sie haben ein Modell erstellt, das ganz nach dem natürlichen Vorbild fliegen kann. Und wenn man sich das in dem Video zu dieser Pressemitteilung mal anschaut, sieht das schon ganz beeindruckend aus. Man kann da in Zeitlupe wirklich jede Flügelbewegung nachverfolgen. Aber um ehrlich zu sein, haben wir gestern in der Redaktionskonferenz auch ein bisschen diskutiert, warum das denn so sensationell ist, dass die da jetzt eine virtuelle Fliege erstellt haben. Aber Wolfgang, du hast da für das Thema plädiert. Was ist denn jetzt das so Besondere dabei?
Naja, das Besondere ist jetzt, dass diese virtuelle Fliege auch wirklich fliegen kann und zwar eben auch visuell gesteuert. Das heißt, die guckt, nimmt über virtuelle Augen Informationen über die Umgebung auf, kann schauen, wie weit bin ich vom Boden entfernt, wo sind irgendwelche Hindernisse und fliegt dann tatsächlich von A nach B, so ein Kurs. So. Und naja, da denkst du, naja, so eine Fliege, was kann das schon sein? Wie schwierig kann das schon sein? Tatsächlich ist das, was Fliegen machen, ziemlich kompliziert, ziemlich schwierig. Die erzeugen Auftrieb, indem sie irre schnell mit den Flügeln schlagen. Diese kleinen Fruchtfliegen haben Flügelschlagfrequenzen von ungefähr 200 Hertz, 200 Schwingungen pro Sekunde. Und die schlagen auch nicht einfach auf und ab, sondern vollführen so eine Art komplizierte Achterbewegung mit den Flügeln und müssen dann eben auch noch gegen Gravitation, gegen Wind etc. irgendwie ankommen, um tatsächlich dahin zu fliegen, wo sie hinfliegen wollen. Und was sie jetzt gemacht haben in dieser Studie, ist einmal ein existierendes Modell nochmal ein bisschen aufzubohren. Und dann auch eben eine KI zu trainieren. Und da kommt dann eben auch unter anderem DeepMind ins Spiel, weil die relativ viel auf dem Gebiet gemacht haben mit sogenanntem Verstärkungslernen, wie man so High-Level-Commands, also sprich Fliege nach links, übersetzt tatsächlich in Steuerungskommandos für die virtuellen Muskeln.
Ja.
So. Aber um, wie gesagt, diese Fliege tatsächlich zu bewegen, muss man ziemlich viele Muskeln bewegen, beziehungsweise genau die richtigen zur richtigen Zeit. Ne? Das Ding hat, also obwohl sie das, also sie haben das Modell aufgebaut nach ganz vielen Mikroskopaufnahmen von Fliegen. Dann haben sie halt erstmal so ein 3D-Mesh gebaut und dann haben sie das Modell nochmal ein bisschen vereinfacht und haben geguckt, wo sind tatsächlich die Gelenke und die Verbindungen und so. Und das Ding hat 102 Freiheitsgrade. Also man kann an ziemlich vielen Ecken wackeln und das würde überhaupt nichts bewirken. Naja, und so ein Reinforcement-Ding, ne, ist halt dazu da, also Verstärkungslernen ist im Prinzip eine Methode, um einem neuronalen Netz beizubringen, in einer bestimmten Situation, also für einen bestimmten Input, mache am besten erst das, dann das, dann das und damit kommst du zum Ziel. Also die Informatiker nennen sowas ein Policy Network, was also eine Abfolge von Aktionen generieren kann, die zu einem definierten Ziel kommt. Und das macht es normalerweise, indem es ganz viele erst rein zufällig ganz viele verschiedene Variationen durchspielt. Und wenn es dann tatsächlich am Ziel ist, und das Ziel war in diesem Fall der Vergleich mit Filmaufnahmen von realen Fliegen, merkt es sich halt, welche Aktionen sind die richtigen, um zu diesem Ziel zu kommen. Und was sie damit gemacht haben, war im Grunde genommen die Funktion, die das Nervensystem übernimmt, und zwar ein bestimmter Teil vom Nervensystem, nämlich von relativ abstrakten, globalen Kommandos, fliege vorwärts, fliege nach links, fliege nach rechts, fliege überhaupt, lande wieder, auf die Ebene von Ansteuern von einzelnen Muskeln zu übersetzen. Okay, ich habe dich noch nicht überzeugt. Die Idee dahinter, und deswegen habe ich jetzt noch so ein Buch mitgebracht hier, das hier liegt. Ja. Das Buch hat den Titel How the Body Shapes the Way We Think. Also wie der Körper die Art und Weise, wie wir denken, beeinflusst, ist von Rolf Pfeiffer und Josh Bongard, ist schon ein paar Jahre alt, ist so eine schöne, fast populärwissenschaftliche Zusammenfassung der Idee, die dahinter steckt, nämlich Embodied Cognition. Die Grundidee ist, dass tatsächlich die Art und Weise, wie der Körper arbeitet, wie Sinnesorgane arbeiten, wie Muskeln aufgebaut sind, so ein Skelettsystem, wie und wo sich das Ding bewegen kann, zutiefst beeinflusst, wie die Kognition funktioniert, die dafür sorgt, dass wir irgendwas machen, was wir machen.
Okay.
Auf der einen Seite können wir den Körper dazu ausnutzen, die mechanischen Eigenschaften des Körpers. Bei der Fliege ist es zum Beispiel, ne, wenn du den Flügel hochnimmst oder runterdrückst, dann triggert automatisch dieses Runterdrücken eine andere Muskelgruppe, die den Flügel wieder hochzieht. Wenn wir einen Arm verdrehen, dann erzeugen wir auch eine Spannung in diesem Arm, die wir spüren gleichzeitig. Wenn wir einen Gegenstand fassen mit Fingern, die räumlich verteilt sind, alle an einem anderen Platz, dann tasten wir einen Gegenstand, den wir fassen, automatisch aus verschiedenen räumlichen Positionen ab und gewinnen dadurch halt gleich einen Eindruck davon, was für eine Geometrie das Ding hat. Mhm. Einerseits ist das so, dass wir diese Eigenschaften, die physikalischen Eigenschaften von Körpern ausnutzen. Und auf der anderen Seite bedeutet das natürlich auch Einschränkungen. Also rein theoretisch kann so ein neuronales Netz irgendwas machen oder auch unser Gehirn, um irgendwas zu bewirken, und probiert wahrscheinlich auch ganz am Anfang, wenn wir das lernen, wenn wir noch ganz kleine Kleinkinder sind, erstmal irgendwas aus. Die Developmental Robotics Leute nennen das Goal Bubbling. Okay, also ein Ziel, einfach über ein Ziel daher brabbeln. Und lernt dann aus dem Abgleich dessen, ich wollte das, aber das ist passiert,
was die beste Methode ist,
um das zu korrigieren, um tatsächlich zu dem Ziel zu kommen. Und das steckt als Idee dahinter, also ein Modell zu haben, was für dieses System Fliege tatsächlich sowas macht wie Embodied Cognition. Jetzt haben sie diese KI trainiert mit Verstärkungslernen, aber es wäre halt auch möglich, und sie haben gezeigt, das Ding fliegt wirklich, das macht das, was es will. So, und jetzt wäre zum Beispiel eine interessante Idee, so ähnlich wie sie das mit Developmental Robotics machen, einen Algorithmus drauf loszulassen, der dem Ding beibringt, nicht anhand von vorgegebenen Beispielen, Reinforcement Learning und immer vergleichen mit einem Film zu lernen, wie man fliegt, sondern von Grund auf selber. Das wäre zum Beispiel ein sehr spannendes Experiment. Und das zweite Ding ist, was sie gemacht haben, ist halt dieses System aufzubauen aus virtuelles Modell mit Freiheitsgraden, mit virtuellen Aktoren, mit virtuellen Sensoren, Simulator, der simuliert, was das Ding dann in einer Umgebung macht, wie es sich bewegen könnte, und eben eine Schnittstelle zu einer KI-Steuerung. So. Und das heißt, wenn man im Grunde genommen weiß, wie das funktioniert, kann man das auch mit anderen Tieren machen. Man könnte das mit einer virtuellen Maus machen, man kann das mit einer virtuellen Eidechse machen. und auch ausprobieren, ob das in ähnlicher Art und Weise funktioniert.
Fliege ist jetzt noch, sagen wir mal, ein kleines Projekt. Wäre das mit dem Mensch und dem menschlichen Körper auch eine Idee oder was schwebt denen jetzt?
Nee, als nächstes wollen sie tatsächlich erstmal weitere Tiere ausprobieren. Ah ja, okay. Also weitere größere Wirbeltiere vielleicht. Mhm. Von Menschen war jetzt überhaupt nicht die Rede. Mhm. Also was sie als nächstes probieren wollen, wäre dann so Sachen wie tatsächlich eine Maus oder sowas. Mhm. Ne?
Ja, cool. Du konntest uns offenbar überzeugen mit der Redaktionskonferenz, denn du schreibst auch noch einen Text dazu.
Ich habe tatsächlich den Text schon geschrieben, aber also vielleicht noch eine kleine Anmerkung dazu. Richtig, Zebrafisch haben sie auch geschrieben, genau.
Ja, die sind auch immer gern genommen, ne, für Experimente.
Ja. Also insofern wahrscheinlich gar nicht so schwierig, als dass ein Fisch hier im Wasser schwimmt und das, was die Fliege macht, also wir sagen immer, die Fliege fliegt, aber physikalisch, weil die ja relativ klein ist, verhält sich das eher so, als ob sie in einem Medium schwimmen würde.
Okay.
Also die Physik funktioniert auf so einem Maßstab ein bisschen anders. Also bei diesen großen Geschwindigkeiten und bei diesen kleinen Dimensionen und den Kräften und den Reibungskräften, die da auftreten, ist es eher so, als ob die auch schwimmen würde zum Beispiel. Aber was ich noch ergänzen wollte, ist, also was technisch halt auch bewundernswert ist, ist nicht nur eben dieses Training, also dass sie da halt jetzt ein Reinforcement-Learning drauf losgelassen haben und dass das funktioniert, sondern um das Ganze hinzukriegen, mussten sie eben auch tatsächlich sehr schnell sehr viele Daten berechnen. Und das ist so rein von der Implementierung her halt auch eine gute, eine recht faszinierende Ingenieursarbeit, würde ich mal sagen. Und das ist schon auch so von der Berechnung her, du musst dann ja diese ganzen Bewegungsgleichungen numerisch lösen, um zu sehen, wie bewegt sich das Ding im Raum. Hatten sie halt echt auch nicht viel Zeit, ne? Also wenn so ein Flügel mit 200 Hertz schlägt, kannst du dir ja vorstellen, dann hättest du theoretisch 50 Millisekunden Zeit, um einen Flügelschlag zu berechnen. Und wenn du den auch noch zeitlich aufgelöst berechnen willst, dann landest du vielleicht bei einer Millisekunde. Wenn du noch ein bisschen besser hingucken willst, die Auflösung noch ein bisschen höher haben willst, weil dann hast du, also bei einer Millisekunde hast du dann halt nur 50 Punkte. So. Mhm. Und wenn du noch ein bisschen genauer hingucken willst, landest du bei 0,1 Millisekunde Zeitschritte.
Okay, Wahnsinn.
Und dann simulier mal irgendwie 15 Sekunden mit 0,1 Millisekunde Zeitschritte.
Ja.
ist auch eine Menge Rechnerei, die man verdammt schnell erledigen muss. und die haben es aber geschafft, wie gesagt, es funktioniert. Insofern cooles Paper, würde ich sagen.
Genau, gleich auch nachzulesen, dass dieses Video zu der Fliege versuche ich auch nochmal zu verlinken. Das ist nämlich echt ganz, ganz schön anzusehen. Kann man nochmal einen besseren Eindruck bekommen. Ja, vielen Dank erstmal. Kommen wir jetzt zum Schluss noch zum Tipp der Woche. Letzte Woche startete nämlich auf Netflix die Serie Three Body Problem. Und die Serie basiert auf der Science-Fiction-Trisolaris-Triologie des chinesischen Autors. Und da wollte ich dich vorhin noch fragen, wie der ausgesprochen wird. Hab's aber vergessen. Qixin Liu. Und deckt mit seinen 8 Folgen so grob das erste Buch ab. Es geht ja im Prinzip darum, wie die Menschheit oder einzelne Individuen reagieren, wenn man Kontakt zu Außerirdischen bekommt. Ja, wir wollen jetzt hier auch nicht zu viel verraten irgendwie, aber vielleicht kann man schon zu den Unterschieden noch kurz sagen zwischen Buchvorlage und Serie, dass die Serie den Plot räumlich so ein bisschen verlegt hat, während das Buch, glaube ich, oder die Bücher ganzheitlich in China spielen, ne? Spielt die Serie zu Anfang in China und wechselt dann aber nach Europa, ist wahrscheinlich auch vielleicht für den europäischen Markt irgendwie attraktiver oder so. Wir können ja vielleicht einen Einblick geben, wie die Serie anfängt. Willst du das mal kurz erzählen?
Naja, die Serie fängt an damit, dass es eine Reihe von rätselhaften Selbstmorden unter Wissenschaftlern gibt. Und eine der Hauptpersonen dabei ist auch eine junge Forscherin, die dann ein Nanotech-Unternehmen gründet. Dann erfährt man relativ bald, dass die ein Problem hat, nämlich dass die immer wieder vor ihrem Auge einen Countdown sieht, der runtergezählt wird. Und das macht ihr natürlich Angst, weil sie sich die ganze Zeit fragt, was passiert, wenn dieser Countdown bei null ist.
Genau, richtig. Und sie ist nicht die Einzige, die den sieht, sondern eben auch weltweit verteilte Wissenschaftler von denen, das passiert auch relativ früh, sich dann viele auch das Leben nehmen. Genau, sie ist aber eine, die dann noch, das kann man ja vielleicht auch noch sagen, dass sie jemanden trifft, der ihr sagt, beende deine Arbeit an deinem Startup und dann löst sich das auf sozusagen. Oder nee, eigentlich sagt sie gar nichts, ne, sondern beende die Arbeit.
Genau, der Ratschlag ist einfach nur, beende die Arbeit, genau.
Genau.
Und was wir auch erfahren, schon relativ zu Anfang, ist, dass ein Grund, also das bleibt ein bisschen offen, aber ein Grund, warum sich führende Wissenschaftler umgebracht haben, hätte sein können, dass plötzlich relativ viele Forschungsergebnisse, insbesondere auf dem Gebiet der Teilchenphysik, plötzlich überhaupt gar keinen Sinn mehr ergeben. Also wir machen Experimente und da kommt plötzlich einfach irgendwas raus. Was bedeutet, wenn diese Ergebnisse real sind, dass dann die ganzen Theorien, mit denen sie bisher gearbeitet haben, alle für die Tonne sind. Das erschüttert sie natürlich zutiefst.
Genau, und es gibt dann natürlich einen Ermittler, der da dran ist, das aufzuklären, oder Ermittlerpaar oder Duo quasi. Genau. Und du hast jetzt auch so ein bisschen was schon gesehen, also es sind 8 Folgen, habe ich ja erzählt. Findest du das gut adaptiert sozusagen?
Naja, bis auf diese Verlagerung diese räumliche Verlagerung der Handlung, kann man sagen, ja. Also ich habe jetzt erst 2 Folgen gesehen, schien mir das auch schon ganz gut adaptiert. Ich bin gespannt, wie sie es dann weiter auflösen. Ich fand es ein bisschen schade, dass sie die Handlung verlegt haben. Mhm. Ganz zu Anfang spielt es ja in China, und zwar im China der 60er Jahre, zu Zeiten der sogenannten Kulturrevolution. Und da wird halt auch von einer der Haupthandlungspersonen, siehst du, wie deren Vater der Professor für Physik ist, weil er halt da die falschen Theorien vertreten hat bei so einer sogenannten Kampf- und Kritik-Sitzung.
Ja, das ist der Wahnsinn.
Vorgeführt wird, ne, vor so einer fanatisierten Menge und dann aber eben auch von so einer jungen Rotgardistin tatsächlich dann zu Tode geprügelt wird, weil er da auf der Bühne die falschen Sachen erzählt hat. Was natürlich dann diese Hauptperson dieser Geschichte sehr prägt und ihre auch das, was sie dann weiter in ihrem Verlauf ihres Lebens macht. Und das zieht sich halt noch so ein bisschen durch. In den Romanen ist klar, das ist natürlich ein Stück Vergangenheit, die nur so halb aufgearbeitet ist in China. Mhm. Ne?
Ja.
Wobei das Lustige ist, ich habe jetzt in Vorbereitung für dieses Gespräch nochmal ein Interview mit Chichin Liu geguckt, was vor einem Jahr oder so die BBC mit ihm gemacht hat. Und da hat er gesagt, er hätte dann auch festgestellt, nachdem er das Buch geschrieben hat, auch aus Reaktionen von Leserinnen und Lesern, dass viele junge Leute, das einfach nur so eine Art historische Staffage ist und die sich gar nicht so sehr dafür interessieren, was damals tatsächlich passiert ist. Mich hat das aber überrascht, weil das einer der ersten Science-Fiction-Romane, die dann ja auch international veröffentlicht worden sind, aus China war, wo ich gedacht habe, da steckt jetzt aber eine ganze Menge Kritik drin. Das hätte ich so erstmal nicht für möglich gehalten, dass man das so öffentlich sagen kann.
Ja, genau.
Aber offensichtlich ist es möglich. Und wie gesagt, offensichtlich ist es auch so, dass ich da dann eine falsche Vorstellung von hatte. Zumindest Liu sagt ja dann, wie gesagt, die jungen Leute interessieren sich gar nicht mehr so sehr dafür, was denn damals eigentlich alles Schlimmes passiert ist.
Liu, hat er die Revolution miterlebt, 66, oder ist der noch jünger?
Der ist jünger.
Ah ja, okay.
Also der hat sie auch nicht direkt miterlebt, aber. Und er hat auch ein bisschen was über, na, sage ich mal, den theoretischen Hintergrund von dieser ganzen Geschichte erzählt, was man vielleicht auch nochmal hier erwähnen kann, ohne allzu sehr zu spoilern. Mhm. Also das Ding heißt ja 3-Body-Problem, 3-Körper-Problem. Und natürlich ist er dann gefragt worden, warum, was heißt denn das?
Ja.
So, und das 3-Körper-Problem ist halt so ein, ja, schon sehr altes Problem aus der Astronomie, aus der Physik, im Grunde genommen aus der Physik. Und beschreibt halt die Unmöglichkeit, die Bewegung von 3 Körpern, die einander anziehen, also deren Gravitationskraft, deren Anziehungskraft aufeinander wirkt, tatsächlich exakt zu berechnen. Hm. Also wenn du ein Sonnensystem, hast du ja halt eine schwere Sonne, da hast du dann Planeten außenrum. Und so ein Planet, also die Massen ziehen sich gegenseitig an. Die Erde zieht die Sonne an, genauso wie die Sonne die Erde. Aber weil die Masse der Erde sehr viel kleiner ist, bewegt sie die Sonne halt kaum. Deswegen ist so eine Bewegungsgleichung relativ einfach zu lösen. Bewegungsgleichungen für zwei gleich schwere oder ungefähr gleich schwere Massen, also zwei Körperprobleme, kriegt man auch noch rechnerisch gelöst, also so analytisch. Also man kann diese Integrale auflösen. Aber wenn man ein Drei-Sterne-System hat, dann kann man das eben nicht mehr auf dem Papier mit Bleistift, mit Integralen lösen, sondern das System verhält sich chaotisch.
Ja.
Man kann es numerisch lösen, aber wie man weiß, ist dann eben die Lösung sehr stark von den Anfangsbedingungen abhängig. Also eine kleine Änderung der Anfangsbedingungen kann dann halt eine große Änderung im Endresultat ergeben. Und es gibt einige wenige stabile Bahnen, aber meistens verhält sich so ein Ding völlig chaotisch. Und das Gedankenexperiment oder die Frage, die sich Leo dann dabei gestellt hat, war, was würde passieren, wenn in einem solchen Sternensystem mit drei Sonnen und einem Planeten dann Leben entstehen würde? Wie würde das aussehen? Das müsste ja davon geprägt sein, dass über weite Strecken, über sehr lange Zeiträume jeweils die Bahn dieser Sonnen und natürlich auch des Planeten bezüglich dieser drei Sonnen vollkommen chaotisch und unvorhersehbar wäre. Und das bedeutet, er ist dann mal sehr nahe und mal sehr weit entfernt von diesen Sonnen. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass er gesagt hat, naja, und wenn man sich die Gleichungen anguckt, die das beschreiben, also diese berühmten Differentialgleichungen für das Drei-Körper-Problem, ist nicht, wirklich nicht kompliziert, ist ganz einfach, weil die in Worten einfach nur beschreiben, Masse 1 zieht Masse 2 an und umgekehrt, Masse 2 zieht Masse 3 an und umgekehrt, Masse 3 zieht Masse 1 an und umgekehrt. Das sind drei miteinander verkoppelte Differentialgleichungen, kannst du total simpel hinschreiben, aber dieses System können wir nicht berechnen, sagt er. Und wenn wir so ein einfaches System nicht berechnen können, wie maßen wir uns dann an, Vorhersagen über viel komplexere Systeme zu machen? Das ist so eine philosophische Grundidee, im Grunde genommen, sagt er dann, nee, können wir nicht. Wir sind da ein Stück weit auch dem Existenziellen des Universums ausgeliefert.
Okay, ja. Das Interview mit der BBC, das kannst du mir den Link dann nochmal schicken, dann kann ich das auch nochmal hier verlinken, weil das ist ganz interessant. Hat er selber auch Physik studiert, weißt du das?
Nee, der Mann ist Ingenieur eigentlich, Elektroingenieur. Und hat auch als Elektroingenieur, also Elektro- und Wasser- und Elektrizitätsversorgungsanlagen entworfen und gebaut und hat diese Romane tatsächlich auch ursprünglich in seiner Freizeit geschrieben. Was auch dazu führt, und das hat er gesagt, dass er einfach, weil er nicht den Luxus hatte, dann zu schreiben, wenn er inspiriert war zu schreiben, sondern das irgendwie in seine spärliche Freizeit integrieren musste, dass er da sehr diszipliniert vorgegangen ist und halt sich ganz viel vorher einfach zurechtgelegt hat von der Handlung im Kopf und die dann aufgeschrieben, wenn er halt Freizeit hatte, um sie aufzuschreiben. Also dann hat er sich nicht hingesetzt und erstmal frei assoziiert und vor sich hingesponnen, was passieren könnte, sondern im Grunde genommen sich vorher erstmal einen detaillierten Plan gemacht, wie die Handlung weiter vorangetrieben werden soll und das dann aufgeschrieben. Das ist aber übrigens auch eine Schwäche von diesen Romanen. Also sie sind schon sehr faszinierend und ich finde, sie haben ihre ganz eigene Atmosphäre. Aber du merkst schon, auch dadurch bleiben die Figuren an sich relativ blass.
Ach so, okay.
Also das ist schon, die ganze Geschichte ist sehr stark handlungsgetrieben. Er will einfach seinen Plot abwickeln,
seine Idee
weiter produzieren. Und es ist nicht so sehr davon getrieben, dass du dich jetzt die ganze Zeit fragst, wie wird diese Person jetzt darauf reagieren und handeln? Warum tut sie das? Welche Motivation treibt sie dazu? Sondern die Leute tun das einfach. Also ja, und das kann man natürlich so, als wenn man sowas wichtig findet, in ernsthafter Literatur und so, dann zieht man da an dieser Stelle die Augenbraue hoch. Aber es lohnt sich trotzdem auf jeden Fall, glaube ich, sowohl das anzugucken, als auch die Bücher zu lesen. Es gab übrigens auch eine chinesische Adaption, die hat Leo gesagt, auch in dem Interview 30 Teile, aber die ist, glaube ich, nie auf dem internationalen Markt gelandet.
Ach so, okay. Ja, cool. Ja, das ist auf jeden Fall unser Tipp. Ich bin auch sehr begeistert von der Serie gerade. Und Andrea, hast du auch schon reingeguckt?
Ich habe angefangen, aber ich habe noch ein Packen vor mir.
Gut. Goodie. Dann schließen wir damit. Und an dieser Stelle vielleicht nochmal der Hinweis, falls auch ihr irgendwie nochmal Tipps habt für Serien, Bücher, Games oder andere Podcasts, die irgendwie noch nicht zu ihrem Ruhm gekommen sind, den ihr der Meinung nach verdient haben, dann schreibt uns doch eine Mail an info@technology-review.de oder haut uns einfach auf unseren Social-Media-Konten bei den diversen Plattformen an. Da sind wir als Redakteure dort oder eben als MIT Technology Review Deutschland vertreten. Vielen Dank euch beiden erstmal und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!
Tschüss.
Tschüss.